High Voltage, der Energiepodcast der Wirtschaftswoche.
Hallo und herzlich willkommen zu High Voltage, dem wöchentlichen Podcast der Wirtschaftswoche zu allen Fragen rund um das derzeit so drängende Thema Energie. Ich bin Florian Güsken und als Reporter beschäftige ich mich quasi tagtäglich mit der Frage, wo unsere Energie herkommt und vor allem, was sie uns kostet. Dabei wechsle ich mich mit meiner Kollegin Theresa Raufmann und mit meinem Kollegen Martin Seiwert in der Moderation dieses Podcasts ab. In High Voltage versuchen wir jede Woche eine oder zwei Fragen zu beantworten, von denen wir glauben, dass sie gerade drängen und vielleicht auch Ihnen auf den Nägeln brennen. Die Frage, auf die ich heute eine Antwort suche, lautet: Einige Energiekonzerne, also zum Beispiel RWE, melden derzeit prächtige Gewinnaussichten. Denen geht's prima und auch in der Wind- und Solarbranche brummt das Geschäft. Gleichzeitig müssen Verbraucherinnen mit extrem hohen Kosten rechnen. Da steht ein harter Winter bevor, ob jetzt bei den Gaspreisen oder auch bei den Strompreisen. Vergleichsportale haben gerade gemeldet, dass im Vergleich zum vergangenen Jahr die Strompreise jetzt schon um 30% gestiegen sind. Also, hohe Belastungen für VerbraucherInnen und auf der anderen Seite prächtige Gewinne bei den Konzernen. Wie passt das zusammen? Läuft da was falsch am Markt? Muss etwa das Strommarktdesign geändert werden? Oder muss sie vielleicht doch tatsächlich her, die berüchtigte Übergewinnsteuer? Ich freue mich sehr, darüber jetzt mit dem Energiemarktspezialisten Leon Hirt sprechen zu können. Leon Hirt ist Professor an der Hertie School of Governance in Berlin, also eine ziemlich, würde ich sagen, renommierten Einrichtung. Und dort ist er zuständig für die Governance of Digitalization and Energy Policy. Außerdem ist Professor Hirt Gründer und Direktor der Beratungsfirma Neon. Hallo, Herr Professor Hirt.
Hallo, Herr Güsken.
Es ist ja gerade so, also Uniper, der Gasimporteur, muss mit Steuergeld gerettet werden und den Verbrauchern wird beim Gas demnächst sogar eine Umlage abgeknöpft. Aber auch die Strompreise sind im Vergleich gestiegen, also im Vergleich zum Vorjahr, um satte 30%. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Energieversorger ordentlich Kasse machen. RWE hebt seine Prognose an, aber auch Wind- und Solarparkbetreiber verdienen ordentlich. Können Sie mir das erklären? Wie kann das eigentlich sein, dass die einen kräftig draufzahlen müssen und die anderen traumhaft verdienen?
Naja, so ist es halt in der Ökonomie, so ist es in der Wirtschaft, wenn ein Gut knapp wird. Also was im Wesentlichen passiert ist in den letzten zwei Jahren, ist, dass Russland oder im letzten Jahr, anderthalb Jahren, ist, dass Russland uns den Gashahn zudreht und damit den Gaspreis in Europa, den Börsengaspreis massiv in die Höhe getrieben hat. Also so um Faktor 10 ungefähr, also eine Preissteigerung um 1000%. Und das heißt auch, dass Gaskraftwerke, die Gas verbrennen, um Strom zu erzeugen, auf einmal 10-mal so viel für ihren Brennstoff zahlen müssen und diese Kosten weitergeben müssen, sonst können sie nicht produzieren. Mit anderen Worten, immer dann, wenn Gaskraftwerke benötigt werden, steigt der Strompreis sehr stark an der Börse. Das heißt, in diesen Stunden ist der Strompreis sehr viel höher. Und Anlagen, die keine Brennstoffkosten haben, also zum Beispiel Wind- oder Solarparks, die profitieren von den höheren Preisen, die verdienen mehr, ohne dass sie höhere Kosten haben.
Können Sie mir das nochmal erklären? Denn in Deutschland gilt ja das, und ich glaube sogar in Europa gilt das sogenannte Merit-Order-Prinzip. Also dass man auch, wenn der Gaspreis hoch ist, selbst für Strom, der günstig produziert wird, also über erneuerbare Energien, also über Wind- und Solarkraft, dann mehr zahlen muss. Wie genau funktioniert dieses Merit-Order-Prinzip?
Das ist eine gute Frage und ich versuche mal hier ein bisschen zu erläutern. Also das Merit-Order-Prinzip ist eigentlich überhaupt nichts Besonderes. Das ist einfach die ganz normale Realität, die ganz normale Mechanismen, wie Preise sich bilden auf allen Märkten. Es ist also nicht so, dass auf dem Strom hier irgendwas besonders ist. Es ist auch nicht so, dass das Merit-Order-Prinzip in irgendeiner Art und Weise gesetzlich festgelegt wurde oder von irgendwelchen Börsen so bestimmt wurde, sondern es beschreibt einfach, wie sich Preise von Commodities, von Gütern bilden. Vielleicht fangen wir kurz mit einem Beispiel aus einem anderen Bereich an, zum Beispiel bei Öl. Man kann sich ja vorstellen, es gibt verschiedene Ölquellen in Saudi-Arabien, in Amerika und in Norwegen und die haben ganz unterschiedliche Förderkosten. Sagen wir mal, die eine Ölquelle kann für $10 das Barrel fördern, die andere für 50 und die dritte für 100. Wenn jetzt die Ölnachfrage so groß ist, dass alle Ölquellen Öl liefern müssen, um die Nachfrage zu bedienen, dann wird natürlich die teure Ölquelle nur willens sein zu produzieren, wenn sie auch $100 pro Barrel einnehmen kann. Das heißt, die setzt den Preis. Die anderen Ölquellen werden aber nicht günstiger Öl verkaufen. Die wissen ja, der Ölpreis ist 100 und es sind Leute bereit, $100 pro Barrel zu zahlen. Also verkaufen sie ebenfalls für 100. Die verdienen also Geld. Ökonomen nennen das inframarginale Renten. Und genauso funktioniert die Preisbildung auf allen Commodity-Märkten, eben auch bei Strom.
Inframarginale Renten ist das Stichwort.
Das ist der technische Ausdruck. Das heißt, genau genommen kann man sich das so erklären, dass die Grenztechnologie, also die letzte Technologie, die noch notwendig ist, also meine 100 Dollar Ölquelle oder eben das Gaskraftwerk auf dem Strommarkt, die sogenannte Grenztechnologie, die letzte notwendige Technologie, die marginale Technologie, die setzt den Preis und alle, die günstiger sind, nehmen eben Geld mit nach Hause.
Okay, und was heißt das dann aber nochmal für den Strommarkt in Deutschland? Also das heißt ja konkret, also selbst wenn man mit Wind und Windkraft und Photovoltaik Strom produziert, also Strom, der am Anfang ziemlich, wo man relativ viel Geld reinstecken muss, um die Anlagen zu produzieren, dann aber sehr geringe Kosten hat, um den Strom selber zu produzieren, dann können die Produzenten von Wind und Photovoltaik trotzdem einen hohen Preis verlangen, weil der Grenzwert wird durch das Gas gesetzt. Also die Gaskosten setzen den Preis. Ist das so richtig?
Ganz genau. Dazu muss man wissen, dass der Strompreis an der Börse, also wir reden jetzt die ganze Zeit hier über den Preis am Großhandel, also nicht den Preis, den ich jetzt bezahle für meinen Stromlieferanten, sondern der Preis, der an der Börse gehandelt wird, der ändert sich jede Viertelstunde. Und wir können uns zum Beispiel mal ganz konkret vorletzten Sonntag anschauen, Sonntagmittag, da war es ein bisschen windig, vor allem sehr sonnig, die Nachfrage war niedrig. Und in der Situation gab es genügend Anlagen, vor allem Solaranlagen, um den deutschen Strombedarf zu decken, sodass keine Gaskraftwerke und kaum Kohlekraftwerke benötigt waren. In der Situation war der Preis extrem niedrig, der ist sogar bis auf null gefallen. Das heißt, alle Anlagen, die produziert haben überhaupt keine Erlöse eingefahren. Am gleichen Abend jedoch, Sonne geht unter, die Solaranlagen produzieren deutlich weniger Strom in den Dämmerungsstunden und der Strombedarf steigt und dann müssen Kohle- und Gasanlagen hochfahren. In den Situationen stieg dann der Strompreis auf 300, 400 oder sogar 500 Euro und alle Anlagen, die in dieser Situation dann Strom erzeugen, bekommen genau diesen gleichen Preis.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Unterm Strich bedeutet das aber momentan, dass im Großhandel wegen dieses Merit-Order-Prinzips für die Kilowattstunde Strom mehr gezahlt werden muss, als eigentlich in der Situation, in der der Markt frei walten könnte. Also in dem Augenblick, in dem tatsächlich die erneuerbaren Energien größtenteils preissetzend wären. Oder habe ich das falsch verstanden?
Das würde ich so nicht sagen. Der Markt waltet da frei. Die Situation, die sich im Vergleich zum letzten Jahr geändert hat, ist eben, dass wir aufgrund der, ich sage jetzt mal, Wladimir Putins Entscheidung, die Gaslieferung nach Europa praktisch auf null zu drosseln, aufgrund dieser Situation sehr viel teureren Brennstoff haben. Also dass das Erdgas sehr viel teurer ist. Und das treibt eben den Strompreis in solchen Stunden, in denen die Gaskraftwerke gebraucht werden. Und das wiederum bedeutet, dass auch andere Anlagen davon profitieren, also insbesondere erneuerbare Energien, aber auch die alten Erneuerbaren, die Wasserkraft, aber auch Atomkraftwerke. Und diese Zahlungen, diese Profite, die mitnehmen, die haben ja auch einen ökonomischen Sinn. Das ist nämlich genau der finanzielle Anreiz, dass mehr solche Anlagen gebaut werden. Also was der Markt macht, ist zu signalisieren, liebe Leute, wir haben hier eine massive Knappheit, Energie ist wahnsinnig teuer und wichtig, bitte baut mehr Windkraftanlagen und mehr Solarparks. Und diese Anreize sind der finanzielle Mechanismus, der dafür sorgt, dass diese Investitionen getätigt werden.
Mit anderen Worten, die Bundesregierung hat sich ja viel vorgenommen, bis 2030, das hört man jetzt rauf und runter, sollen 80% des Bruttostromverbrauchs über Erneuerbare abgedeckt werden. Das heißt, Ihr Argument ist, dieses Merit-Order-Prinzip dient diesem Ziel und hilft uns, dieses Ziel zu erreichen. Habe ich das richtig verstanden?
Auf jeden Fall. Also die Preisbildung an einem Strommarkt oder wie gesagt auch an jedem anderen Markt, an dem Markt für Kaffeebohnen oder Zement oder Erdöl, hat zwei Mechanismen, zwei wichtige Funktionen. Erstens, die Produktionsentscheidung zu koordinieren, also sozusagen dafür zu sorgen, dass die Kraftwerke, die benötigt werden, aber auch nur die Kraftwerke, die benötigt werden, in diesem Moment Strom liefern, dass also die Lichter nicht ausgehen und gleichzeitig die Investitionsanreize zu bieten in diese Technologien, die im Moment besonders wichtig gebraucht werden und die in die investiert werden soll. Es ist also in dem Strommarkt, so wie wir im Moment sehen, finanziell wahnsinnig unattraktiv, Gaskraftwerke zu bauen. Und das ist ja auch gut so. Wir wollen ja gar nicht mehr Gaskraftwerke. Gleichzeitig ist es finanziell sehr attraktiv, neue Windparks und Solaranlagen zu bauen. Und das ist ja auch richtig, weil genau diese Technologien brauchen wir.
Langfristig klingt es wahnsinnig gut, aber kurzfristig, wenn man sich so aus Verbrauchersicht die Situation anschaut, sagt man, da stimmt doch was nicht. Also RWE verdient sich eine goldene Nase und ich muss jetzt draufzahlen bei allem, was so kommt, ob Gas oder Strom. Wie kann das eigentlich sein? Und aus der SPD gibt es jetzt schon Stimmen, die gesagt haben, also wir müssen dieses Merit-Order-Prinzip eine Zeit lang aussetzen, damit wir das wieder justieren können. Gibt es denn aus Ihrer Sicht vernünftige Alternativen, um tatsächlich das Merit-Order-Prinzip auszusetzen? Also ich glaube, es gibt ja, in Spanien ist das gefordert worden, auch innerhalb in anderen EU-Staaten ist zumindest gefordert worden, dieses Design zu ändern. Kann man das vernünftig ändern?
Die kurze Antwort ist nein. Ich glaube nicht, dass wir das sinnvoll ändern können. Ich versuche das mal zu erklären. Wir stecken in einer Energiekrise, aber nicht in einer Energiekrise des Strommarktdesigns. Die Preisfindungsmechanismen und die Art und Weise, wie der Strompreis sich rausbildet, daran ist überhaupt nichts falsch. Wir stecken in einer Krise, die dadurch verursacht ist, dass es viel zu wenig Gas gibt und deswegen Erdgas so teuer ist. Und es gibt nur eine nachhaltige, sinnvolle Möglichkeit als Gesellschaft, als europäische und deutsche Gesellschaft, uns da rauszuarbeiten. Und das ist massive Investitionen in andere Technologien, in Technologien, die kein Erdgas verbrauchen. Und das heißt halt nun mal insbesondere Wind- und Solarenergie. Daneben auch Investitionen in Netze und Energieeffizienz und ein Stück weit auch Wasserstoff. Alles herumdoktern an der Preisfindung auf dem Strommarkt ist sozusagen im allerbesten Fall Symptombekämpfung und keine Lösung des Problems. Und all diese Vorschläge haben massive Probleme und große Implikationen, die den Menschen oft nicht bewusst sind, auch solchen Menschen nicht, die diese Vorschläge machen. Vielleicht soll ich dazu sagen, wenn man sich in sozialen Medien umschaut oder auch in der Presse, es gibt sehr, sehr viele Statements von Leuten, die mit Empörung äußern, das sei doch das Merit-Order-Prinzip oder der Strommarkt sei doch dysfunktional. Aber ich habe nur sehr wenig konkrete Vorschläge gehört, was denn die Alternative sei. Was ist denn konkret die Mechanismen, die sich die Leute vorstellen, wie der Strommarkt organisiert werden soll? Da gibt es einfach aus meiner Sicht keine überzeugende Alternative.
Es gibt ja auch Studien dazu, weil die Bundesregierung hat das ja auch im Koalitionsvertrag erwähnt, dass man das zumindest sich angucken will. Also ich glaube, ich habe das gesehen von der Leopoldina, die eine Studie dazu gemacht hat, die verschiedene Mechanismen auch verglichen hat, die aber gesagt hat, auch kurzfristig gibt es wenige Systeme, die das Merit-Order-Prinzip tatsächlich sinnvoll ersetzen können. Das deckt sich mit dem, was Sie da auch mit Ihrer Einschätzung. Aber weil Sie gerade vom Herumdoktern sprechen am System, es wird ja gerade momentan viel über die Übergewinnsteuer diskutiert, wo man jetzt sagt, also okay, wenn wir nicht das Strommarktdesign ändern können, können wir nicht zumindest den Unternehmen, die gerade so viel verdienen, während Verbraucherinnen belastet werden, tatsächlich einen Teil davon wieder abnehmen. Sie halten davon nichts, habe ich gesehen. Warum nicht?
Ich möchte nicht sagen, dass ich davon nichts halte. Ich bin ein bisschen skeptisch. Aber zunächst mal, ich möchte noch einmal wiederholen, die richtige Lösung ist der Ausbau von Erneuerbaren und Energieeffizienz. Alles andere sind sozusagen Sekundärmaßnahmen. Trotzdem finde ich, kann man da in dieser tiefen Krise, in der wir gerade stecken, über solche kurzfristigen, ich sage jetzt mal, Heftpflaster nachdenken. Und der erste Schritt, den ich da machen würde, ist zu sagen, anzuerkennen, dass diese Preissteigerungen, wenn sie dann bei den Haushalten ankommen und auch bei den Unternehmen bereits angekommen sind, zu massiven Problemen führen und einer immensen Belastung darstellen. Ich finde es also völlig richtig und notwendig, dass der Staat, dass die Gesellschaft die besonders Betroffenen stützt und finanziell kompensiert. Und solche Kompensationen kosten Geld und weil es um große Volumina geht, ist es auch richtig viel Geld. Also die Mehrbelastung der deutschen Volkswirtschaft durch die hohen Gaspreise liegt in der Größenordnung 200 Milliarden Euro pro Jahr. Also das ist richtig viel Geld. Und jetzt kann man natürlich sich überlegen, wo dieses Geld herkommen soll. Meine Meinung ist, Deutschland steht fiskalisch, finanziell gut genug da, dass man solche finanziellen Kompensationen in Form von Bürgergeld oder in Form von Basisverbrauchen bei Strom und Gas auch aus dem Bundeshaushalt finanzieren könnte. Aber da sind ja andere Leute anderer Meinung. Und wenn man sagt, wir brauchen ein System, was einigermaßen aufkommensneutral ist, was also Gewinne abschöpft von Unternehmen im Energiebereich und diese umverteilt an betroffene BürgerInnen und Unternehmen auf der Energieverbrauchsseite, dann denke ich, ist der richtige Mechanismus dafür eine Steuer. Also Steuern sind ja gemacht, um Staatseinnahmen zu generieren, während ein Herumdoktern am Strommarktdesign mit dem gleichen Ziel massive negative Konsequenzen hätte. Gleichzeitig muss man sagen, auch Übergewinnsteuern haben ihre Probleme und ich verstehe da schon viele Ökonomen, die sich in den letzten Tagen und Wochen öffentlich geäußert haben, die gesagt haben, Vorsicht, Vorsicht, damit zerbricht man auch viel Porzellan.
Aber jetzt verstehe ich Ihre Position nicht ganz, weil Sie sagen also, Übergewinnsteuer hat Probleme, aber Steuer ist eigentlich der einzige Weg. Also sollte man jetzt die Steuer, Übergewinnsteuer einführen oder nicht?
Da würde ich mich jetzt nicht, da habe ich eine persönliche Meinung zu, aber die halte ich für nicht so richtig erheblich hier. Meine Position ist, wenn man Übergewinne, was auch immer das genau ist, aber wenn man sozusagen Profite von Energieunternehmen abschöpfen möchte, dann ist der richtige Weg eine Steuer und kein Manipulieren der Strompreise. Ob man das machen will oder nicht, ist aus meiner Sicht eine primär finanzpolitische Frage. Also die Frage, ob man sonst genug Spielraum im Bundeshaushalt sieht.
Ich habe jetzt immer, also ich habe noch nicht ganz verstanden, wo Sie da jetzt stehen. Also Sie sagen, es ist eine Möglichkeit, aber Sie persönlich wollen sich da nichts dazu äußern, ob Sie das jetzt für richtig oder falsch halten. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Im Prinzip ja. Also ich verstehe den Wunsch, Übergewinne abzuschöpfen. Ich sehe aber auch die Probleme damit. Wo ich aber sehr entschieden bin, ist zu sagen, wenn man das möchte, dann sollte das über eine Gewinnsteuer passieren und nicht über eine Kappung der Strompreise.
Ich höre jetzt nochmal eine Frage, weil wenn man sich anguckt, welche Unternehmen dann betroffen wären. Nehmen wir mal das Beispiel RWE, die schon ihre Prognose angehoben haben und momentan ziemlich gut verdienen. Kann die Bundesregierung sich momentan überhaupt erlauben, solche Unternehmen, fast systemrelevante Unternehmen, zu vergrätzen? Die werden an allen Ecken und Enden gebraucht, um momentan kurzfristig die Versorgung irgendwie zu gewährleisten. Stichwort Import von LNG. Da spielen die Großen alle eine Rolle, auch beim Aufbau der schwimmenden LNG-Terminals. Und auch beim Aufbau der Erneuerbaren sind Unternehmen wie RWE ja wichtig. Deren große Strategie heißt ja Growing Green. Kann man die momentan überhaupt hart angehen? Kann man sich das leisten?
Ich glaube, das deutet auf das grundlegende Problem hin. Was wir ja unbedingt brauchen, sind sehr große, sehr schnelle Investitionen im Energiebereich, in Erneuerbare, in Effizienz, in Netze, in Wasserstoff. Und wenn wir jetzt in der Krise den Unternehmen, ich sage jetzt mal, das Geld wegnehmen mit Ad-hoc-Steuern und neu eingeführten Rechtsgrundlagen, dann untergräbt es natürlich das Vertrauen der Investoren in die Zukunft. Also Investitionen funktionieren ja so, Unternehmen überlegen sich, wo will ich investieren, welche Risiken liegen davor. Und wenn die deutsche Bundesregierung und der deutsche Staat eine Reputation bekommt, die da lautet, wir sind hier als Unternehmen nicht sicher, immer dann, wenn es mal gut läuft, dann werden uns die Gewinne weggenommen durch neu eingeführte Steuern. Und wenn es schlecht läuft, dann sitzen wir in der Tinte. Dann werden diese Unternehmen Risikoaufschläge auf ihre Kapitalkosten berücksichtigen und dementsprechend weniger investieren und eher woanders investieren. Und das ist die große langfristige Gefahr von solchen Konzepten wie Übergewinnsteuern.
Okay, aber dann verstehe ich Ihre Position, dass man sagt, man muss da vorsichtig sein, weil die brauchen auch das Geld, um tatsächlich in sowas wie Erneuerbare investieren zu können. Aber wie sehen Sie das denn mit Blick jetzt auf den nächsten Winter? Es gibt ja schon jetzt die Angst, dass man sagt, in Deutschland entsteht eine Bewegung wie seinerzeit die Gelbwesten in Frankreich. Es ist die Rede von einem Wutwinter, der jetzt anstehen könnte. Nicht nur die Gaspreise gehen hoch, auch die Strompreise gehen hoch. Wie könnte dann ein halbwegs fairer Energiedeal aussehen, wenn man davon sprechen möchte? Denn tatsächlich ist es ja so, diese Schere zwischen einerseits hohen Belastungen und andererseits hohen Gewinnen, die klafft ja durchaus offensichtlich.
Also man muss ja vielleicht auch mal die Kirche im Dorf lassen. Die großen Zahlungen, Die großen Gewinne fallen nicht bei RWE an oder bei Uniper, sondern bei den Gaslieferanten, also im letzten Jahr leider bei Gazprom. Also um es nochmal die Zahl auf den Tisch zu legen, die Rechnung, die die deutsche Volkswirtschaft für Gas zahlt bei den aktuellen Preisen, liegt um fast 200 Milliarden Euro pro Jahr über dem, was Deutschland in der letzten Dekade im Durchschnitt bezahlt hat. Und dieses Geld fließt zum ganz großen Teil außerhalb des Landes, also an LNG-Lieferanten, an Norwegen, an Russland. Dagegen sind die Anhebung von RWE-Gewinnprognosen, ich habe jetzt die Zahl gar nicht im Kopf, aber das sind ja irgendwie 1-2 Milliarden Euro oder sowas gewesen. Das ist natürlich nur ein Bruchteil, das muss man sich mal klar machen. Es ist also nicht so, dass wir auf einmal als Deutsche sehr viel mehr Geld zahlen und das Geld landet alles bei RWE, sondern ein kleiner Teil davon. Wie könnte jetzt also ein Energierettungspaket für die Gesellschaft aussehen? Ich glaube, der Startpunkt muss sein, alles muss sozusagen Grundlage für jedes politische Handeln in der Energiepolitik im Moment muss die Erkenntnis sein, wir haben zu wenig Gas. Erdgas ist wahnsinnig knapp. Jede Maßnahme, die den Erdgasverbrauch senkt, ist erstmal gut und jede Maßnahme, die den Erdgasverbrauch anheizt, ist erstmal schlecht. Das heißt, jede Entschädigung, Kompensation, Abfederung von Härten in der Bevölkerung muss erstmal den Prüfstein bestehen, wird die den Verbrauch reduzieren oder anheizen? Und alle Subventionen oder Preisdeckel führen eben dazu, dass die Leute tendenziell mehr Erdgas verbrauchen. Das heißt, wir brauchen eine Entschädigung, die die Leute finanziell entlastet, aber gleichzeitig es weiterhin finanziell attraktiv ist, die Heizung 1, 2, 3 Grad runterzudrehen und damit Erdgas zu sparen.
Das heißt, lass den Preis wirken und stützt die, die dann Hilfe brauchen.
Ganz genau.
Wie sehen Sie denn die Entwicklung in den letzten, weil Sie auch sagen, wir müssen jetzt zusehen, dass wir den Verbrauch senken. Und das ist ja auch das Mantra der Bundesregierung und auch von dem Netzagenturchef Klaus Müller, der sagt, wir müssen 20% runter sparen beim Gas und wir müssen auch zusehen, dass wir den Export, also beziehungsweise das Durchreichen in andere EU-Staaten reduzieren. Die Nachrichten der vergangenen Tage waren ja eher optimistisch. Also da hieß es, die Gasspeicher sind jetzt zu über 76% gefüllt. Das berüchtigte Reden fast zur Hälfte. Gibt das aus Ihrer Sicht Anlass zu einer ersten Entwarnung oder ist das jetzt nur im Prinzip ganz normal der Pfad, der beschritten wird und werden muss?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Ich war in der Vergangenheit relativ kritisch gegenüber diesem starken der Fixierung auf den Gasspeicherfüllstand und bin es auch weiterhin. Dazu muss man wissen, dass die deutschen Gasspeicher ungefähr ein Volumen haben von knapp 250 Terawattstunden. Das ist also ein Viertel des deutschen Verbrauchs. Mit anderen Worten, volle Gasspeicher alleine bringen uns noch überhaupt nicht über den Winter. Selbst wenn die Gasspeicher bis zum Rand gefüllt wären, würden die nur etwa die Hälfte des Heizbedarfs für Gas bereitstellen können, von der Industrie und dem Kraftwerkspark gar nicht zu sprechen. Das heißt, trotz voller Speicher müssen wir den Verbrauch senken, insbesondere dann, wenn, so wie ich das erwarte, durch Nord Stream keine wesentlichen Mengen mehr fließen werden im Winter. Die BNetzA veröffentlicht regelmäßig so ein Einjahresszenario, Szenario-Simulationen, wie der Füllstand der Speicher und damit die Gasmangellage sich entwickeln könnte. Und ich habe jetzt gerade eben heute Morgen nochmal die aktuellen Simulationen von letzter Woche angeschaut. Und ich muss sagen, dass mich die ganz schön beunruhigen. Da gibt es zwar einige methodische Fragezeichen bei dem Vorgehen der BNetzA, meiner Meinung nach. Aber wenn wir uns erstmal die Ergebnisse anschauen, für den Fall kein Gas mehr durch Nord Stream, hat die Bundesnetzagentur 8 verschiedene Szenarien gerechnet. Und in 6 von diesen 8 laufen die Speicher leer. Das heißt, in 6 von 8 Szenarien laufen wir diesen Winter in eine Gasmangellage. Und da ist noch nicht mal ein besonders harter Winter mitgerechnet. Also die Möglichkeit, dass der Winter auch mal kalt und lang werden kann oder dass es vielleicht auch nochmal Ausfälle auf der extrem ausgelasteten Infrastruktur, zum Beispiel in einem Brand in einem Terminal geben könnte, in einem LNG-Terminal. Solche Szenarien sind da noch nicht mal dabei. Und das, muss ich gestehen, beunruhigt mich schon ganz schön.
Jetzt gilt seit dieser Woche der Notfallplan Gas der Europäischen Union. Der ist ja auf den ersten Blick, müssen demnach alle EU-Mitgliedstaaten 15% des Gasverbrauchs einsparen. Wenn man da genauer hinguckt, und das ist ja auch schon entsprechend kommentiert worden, gibt es da aber zig Ausnahmen, die im Kern bedeuten, naja, jeder macht, was er will. Was bringt denn dieser Plan aus Ihrer Sicht für dieses Sparziel, gerade auch in Deutschland?
Ich glaube, politisch war das schon ein großer Erfolg, dass sich die EU-Länder in einem Gesetzgebungsverfahren innerhalb von einer Woche auf sowas geeinigt haben, was ja normalerweise mehrere Jahre dauert. Und dass sich alle EU-Mitgliedsländer darauf verständigt haben, Gas zu sparen. Auch die Länder, die geografisch und hinsichtlich der Gasinfrastruktur ziemlich weit weg des Problems sind, also beispielsweise Portugal, dass solche Länder oder gerade auch die Inseln Ausnahmen bekommen und nicht die gleichen Einsparziele haben wie die Länder, die sich ja durchaus auch sehenden Auges in der russische Gasabhängigkeit begeben haben, wie zum Beispiel Deutschland, wie zum Beispiel Ungarn. Das finde ich verständlich, plausibel, da habe ich eigentlich jetzt nichts dran auszusetzen.
Wenn man das jetzt alles mal zusammennimmt, also die Prognose auch der Bundesnetzagentur, die Sie erwähnt haben, die Preisentwicklungen und tatsächlich die Gefahr einer Mangellage, was wird der nächste Winter den VerbraucherInnen denn bringen aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, was klar ist, ist, dass es sehr viel teurer wird. Also bei den aktuellen Gaspreisen, das kommt natürlich immer ein bisschen auf den einzelnen Vertrag an, aber viele Menschen, die mit Erdgas heizen, die einen Gasboiler zu Hause haben, werden Rechnungen bekommen, die 2, 3, 4, in manchen Fällen vielleicht auch 5-mal so teuer waren wie in der Vergangenheit. Und diese finanzielle Belastung wird viele Haushalte an die Grenze des finanziell Machbaren und darüber hinaus bringen. Und das ist quasi nicht mehr abzuwenden. Also außer es passiert politisch was. Diese Sachen, die Preise sind jetzt seit einem Jahr hoch und steigen weiter und die Vertriebe müssen ihre Kosten weitergeben und werden diese Kosten auch weitergeben. Das ist die finanzielle Seite. Ich hoffe natürlich, dass diese große finanzielle Belastung auch zu einem Umdenken und zu einer Verhaltensänderung bei vielen führt, die da heißt, Gas sparen, ein bisschen kühlere Räume, ein bisschen schlaueres Lüften, ein bisschen mehr Blick auf den Gaszähler und dass dieses Verhalten dazu führt, dass genug Gas gespart wird, sodass wir nicht in eine echte physikalische Mangellage kommen. Und dann bleibt natürlich die große Frage, kann es auch noch schlimmer kommen? Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht groß, aber sie ist auch nicht null. Und das Szenario, vor dem ich mich fürchte, ist, wir sparen weniger Gas als gedacht. Durch Nord Stream fließt nichts mehr. Wir bewegen uns den Winter über ziemlich auf Kante genäht in Richtung gerade noch ausreichende Speicher für die Haushalte. Und dann passiert irgendwas zusätzlich. Dann kriegen wir entweder einen sehr kalten Winter oder es gibt vielleicht eine Cyberattacke auf einen LNG-Terminal oder ein Terminal geht einfach kaputt, weil die auf mehr als 100% Auslastung die ganze Zeit fahren. Und dann besteht tatsächlich die Gefahr, dass wir in eine physische Gasmangellage laufen, in der auch Haushalte nicht mehr vollständig versorgt werden können. Und das wäre natürlich schon eine Katastrophe.
Das ist ein interessanter Punkt, den Sie da erwähnen, dass man sagt, Cyberattacken lägen ja dann natürlich auch im Interesse Russlands auf welche LNG-Anlage auch immer. Die kann ja in den USA sein, die kann in Frankreich sein, die kann in Norwegen, ist ja gerade, hat wieder eine LNG-Anlage hochgefahren. Das ist hochinteressant. Lassen Sie mich eine letzte Frage stellen. Und zwar, Sie haben gesagt, langfristig, das waren ja jetzt alles kurzfristige Entwicklungen, auch kurzfristige Szenarien mit dem Blick auf die nächsten 1-2 Winter, die sicher zentral sind. Sie sagt, langfristig hilft uns nur der Ausbau der Erneuerbaren. Das hatten wir auch schon erwähnt. Das Ziel ist ja sehr ambitioniert der Bundesregierung. Wenn man sich anguckt, die Ausbauziele gerade für Photovoltaik und auch für Windkraft, das ist ja in einer Dimension bis 2030, die eigentlich kaum machbar ist. Sind denn aus Ihrer Sicht die Gesetze jetzt aus dem Osterpaket ausreichend, um das überhaupt irgendwie hinzukriegen?
Also die Ausbauziele sind in der Tat atemberaubend, kann man so sagen. Also zumindest ich empfinde das so. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen gespalten. Man muss sagen, die letzten 10 Jahre, vor allem der Onshore-Windausbau, war wirklich schwach in Deutschland und wir haben da 10 Jahre Zeit verloren. Gleichzeitig sehe ich schon, dass im letzten Jahr mit nach dem Regierungswechsel ein massiver Ruck durchs Wirtschaftsministerium ging und an sehr vielen Hebel der Ausbau beschleunigt wurde. Ob es am Ende reicht, tue ich mich schwer mit einer Bewertung, weil es auch natürlich an ganz vielen Ebenen hängt. Es sind ja nicht nur die Bundesministerium und die Bundesregierung, die da eine große Verantwortung trägt, sondern es sind halt die ganzen Genehmigungsbehörden über Deutschland verteilt und die Bundesländer, die da gehörig was mitzusprechen haben. Ich wage da keine Prognose. Ich glaube einerseits, die Herausforderung ist riesig. Ich glaube andererseits auch, diese Erdgaskrise war natürlich auch ein Weckruf für die ganze Gesellschaft. Und ich habe die Hoffnung, dass sich daraus eine Transformationsdynamik entwickelt, sodass wir das gemeinsam hinkriegen.
Und Unternehmen wie RWE, über das wir jetzt mehrfach gesprochen haben, spielen dabei eine zentrale Rolle, ne?
Ich glaube, wir brauchen tatsächlich die Investitionen in Erneuerbare und die Kompetenz der Systemtransformation von allen Ecken und Enden. Ob RWE jetzt in 10 Jahren da noch ein großer Spieler ist oder nicht, auch da wage ich keine Prognose. Aus meiner Sicht gäbe es jetzt aber keinen Grund, sozusagen auf sie zu verzichten.
Herr Professor Hirt, vielen Dank für das Gespräch und wir werden uns sicher bei Gelegenheit widersprechen, hoffentlich, wenn Sie mögen. Vielen Dank dafür und Ihnen alles Gute.
Vielen Dank. Tschüss.
So, was habe ich jetzt aus dem Gespräch mit Leon Hirt vor allem mitgenommen? Erstens, auch und selbst, wenn die Erdgasspeicher sich jetzt gut füllen, so heißt das noch lange nicht, dass eine Gasmangellage im Winter jetzt schon ausgeschlossen werden kann. Im Gegenteil, offensichtlich gibt es Szenarien, die zeigen, dass es weiter wirklich total eng ist. Zweitens, vielleicht ist es tatsächlich insgesamt keine so gute Idee, jetzt Zeit mit Übergewinnsteuer, also dem bürokratischen Aufwand und vielleicht auch sogar dem eine Änderung des Strommarktdesigns zu verlieren, sondern tatsächlich sollte man sich jetzt im Augenblick wahrscheinlich vor allem auf die zentralen Punkte konzentrieren. Lass den Preis wirken in den Energiemärkten, vielleicht wird dann gespart und helft dann denen, die in Not geraten könnten. Und drittens, das finde ich auch einen sehr, sehr interessanten Punkt. Selbst wenn die Konzerne derzeit gut verdienen, was man möglicherweise mit Unverständnis betrachten kann, wie viel haben wir im Vergleich dazu schon an Gazprom gezahlt und damit an Wladimir Putin? So, das war's. Ihnen vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Diese Folge wurde produziert von Anna Hönscheid und Paul Dräger. Euch vielen Dank dafür und auf eins möchte ich Sie noch hinweisen, ein ziemlich gutes Angebot nämlich. Alle Hörerinnen und Hörer von High Voltage bekommen die Wirtschaftswoche 3 Monate lang zum halben Preis. Mehr dazu erfahren Sie unter vivo.de/highvoltage-abo. Nochmal, vivo.de/highvoltage-abo. Ich finde ja, das lohnt sich. Übrigens, wenn Sie Kritik an dieser Folge von High Voltage haben oder Lob oder Anregungen oder Wünsche, dann schreiben Sie mir. Die Adresse gibt's auch unten in den Shownotes. Und wenn Sie uns einen ganz großen Gefallen tun wollen, dann abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns. Das hilft in der Podcast-Welt immer. Und selbst wenn Sie uns schlecht bewerten, dann hilft das im Zweifelsfall im Übrigen auch. So, das war's jetzt wirklich. Ich wünsche Ihnen alles Gute, würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wären. Bis dahin. Tschüss.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.